Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Auf die Predigt. Im Anschluss an die Predigt werden wir einen kurzen Moment der Stille haben, um das Gehörte nachwirken zu lassen. Ich lade euch ein, euch in dieser Zeit ganz bewusst auf den Moment einzulassen und einfach im Hier und Jetzt mit Gott zu sein. Danach singen wir zwei Lieder.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Danke für deine Hinführung, Nathalie, zu dieser Predigt. Als du eben davon sprachst, dass die Kinder in der Gegenwart leben, da habe ich gedacht, ja, und sie tun es, weil sie es nicht wissen. Wir wissen, dass das möglich ist und denken uns ganz viel dabei. Und Kinder tun es einfach. Man denkt nicht darüber nach. Also ich habe jedenfalls gute Erinnerungen an die Zeiten, in denen unsere Kinder so im Sandkasten gespielt haben und eigentlich sehr zufrieden waren. Es sei denn, ich habe irgendetwas eingestreut, dass sie jetzt das und das machen sollen oder so. Aber sie zu beobachten und sie zu sehen, wie sie im Augenblick leben, das ist schon etwas Wunderschönes. Ohne dass sie wissen, was Gegenwart ist, sie leben es einfach. Das Wort, das uns zur Predigt führt, ist aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, der Vers 2. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Vor einiger Zeit erzählte mir ein guter Freund, der Prior in einem evangelischen Kloster ist, von einem Interview mit einem Redakteur einer bekannten christlichen Zeitschrift. Und am Ende des Interviews wurde dann mein Freund gefragt, was ihre Ziele für das Kloster sind, wo sie in 1, 5 oder 10 Jahren sein wollen. Er antwortete, dass er in 10 Jahren gerne immer noch beten wolle, so wie sie es heute auch täten. Andere Pläne gäbe es nicht. Diese Antwort löste beim Fragesteller doch sichtliche Enttäuschung aus und er zeigte sich durchaus besorgt um die Zukunft des Klosters. Nicht wenige sehr erfolgreiche Menschen hatten ganz am Anfang ihrer Karriere eine Vision, wie alles werden würde oder zumindest doch, wie es werden könnte. Denken wir zum Beispiel an ganz berühmte Familienbetriebe, die es heute gibt, die Firma Deichmann zum Beispiel oder Familie Albrecht Aldi, alles Visionäre. Vielleicht haben Sie noch nicht damals ganz am Anfang gesehen, was heute einmal daraus geworden ist. Aber immerhin Menschen, die über den Augenblick hinaus gelebt haben. Auch der Apostel Paulus, der Heidenmissionar, träumte davon, dass das Evangelium von Jesus Christus seinen Lauf nehmen würde, dass das nicht beschränkt ist auf einen kleinen Teil der Erde, auf so ein schmales Handtuch wie Israel oder darüber hinaus in den römischen Regionen, sondern dass das Evangelium wirklich in alle Welt gehen sollte, dass alle Menschen erkennen würden, dass Jesus Christus der Heiland ist und eben nicht nur Einzelner, sondern aller Menschen dieser Erde. Aber ob er wirklich in dem Blick hatte, dass das Christentum einmal eine Weltreligion würde und dass es einmal in Rom einen solch prunkvollen Palast wie den Vatikan geben würde, im Laufe meiner Jahre Dienstzeit als Pastor im Bund Freier Evangelischer Gemeinden habe ich das mehrfach erlebt, dass wir als Pastoren und Leitende aufgefordert wurden, doch Visionen und Träume zu entwickeln für unseren Bund und auch für unsere Gemeinden, in denen wir dienten. Und vor etlichen Jahren gab es dazu ein Ziel oder die Vision 100 in 10, vielleicht können sich da einige dran erinnern, also 100 neue Gemeinden in 10 Jahren zu gründen. Das sei doch unserem großen Gott angemessen, von ihm Großes zu erwarten, das uns am Firmament der Zukunft zuwinkt und uns sehnsüchtig nach vorne blicken lässt. Das gehöre doch zu jedem gesunden und reifen Leben dazu. Und vielleicht hat ja auch schon mancher und manche von uns so gedacht, es sei doch total wichtig, dass jetzt, wo wir hier an diesem Standort, wo wir noch nicht ganz so lange sind, 2,5 Jahre sind, dass es hier an diesem Standort doch gelte, eine Vision zu entwickeln, von Gemeinde, die ständig und stetig wächst. Und mir sind tatsächlich auch in den Jahren meines Dienstes immer mal wieder Menschen begegnet, die mit einer Vision für Gemeinde von Ort zu Ort zogen, weil sie ihren Blick am jeweiligen Platz nicht in Erfüllung gehen sahen. Also zu der Mission gehört ja dann auch der Plan, dass es irgendwann mal in Erfüllung geht. Das kann ja dann auch eine Nebenwirkung großer und schöner Pläne für morgen sein, dass wir mehr im Traum an morgen sind als in der Gegenwart. Und das geschieht vor allem häufig dann, wenn man mit dem eigenen Leben, mit dem persönlichen Leben nicht so sehr zufrieden ist. Dann schiebt man gerne die Schuld auf die Gemeinde, die es auch nicht hinkriegt. Und das sind dann aber die anderen verantwortlich. Dietrich Bonhoeffer hat sich ja ausführlich geäußert zu dem Thema Gemeinschaft und er hat ja dieses Buch uns hinterlassen, Gemeinsames Leben. Und darin hat er einmal ausgedrückt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Mir fällt dabei auf, es ist viel leichter im Morgen zu leben, im nächsten Tag, als im Heute. Es lässt sich leichter entscheiden, was wir morgen tun werden. Dabei sind das ja keine richtigen Entscheidungen. Eine Entscheidung, zum Beispiel endlich gesünder zu leben, so sich gesünder zu ernähren, die können wir doch ja nur für jetzt, für den Moment treffen, wenn sie wirksam sein soll. Der Ausspruch ab morgen ist für den Beginn einer Ernährungsumstellung nicht relevant. An einer Kneipentür hing ein Schild mit der Aufschrift, morgen gibt's Freibier. Wunderbar, aber morgen hängt das Schild immer noch da. Eine unendliche Geschichte also. Wir ersehnen die Erfüllung der Zukunft in der Zukunft und übersehen dabei etwas Entscheidendes. Wir sind, und da greife ich durchaus auf persönliche Erfahrungen zurück, wir sind heute davon geprägt, dass das Eigentliche, das Wesentliche unseres Lebens immer erst später kommt. Das Gegenwärtige ist immer etwas zu wenig. In meiner Zeit als Seelsorger im Seniorenzentrum habe ich viel Kontakt zu Angehörigen gehabt, die Ähnliches erlebt haben. Dann hieß es, ja, wenn dann, wenn du erst einmal im Ruhestand bist, dann beginnt unser Leben. Wenn du erst mal, dann geht es los. Und dann kam eine Erkrankung und es ging eben nicht weiter. Oder jedenfalls nicht so, wie sie sich das gewünscht hatten. Gestern Mittag ging es mir wie vielen anderen auch, so denke ich, ich stand an der Kasse im Supermarkt ziemlich weit hinten. Alle 12 Kassen bei uns im Kaufland waren geöffnet und es hatten sich überall sehr lange Schlangen gebildet. Und dann kam der Schock. Ich hatte mein Smartphone im Auto vergessen. Was sollte ich nun während dieser 10 Minuten tun, die ich brauchte, bis ich endlich meine Waren aufs Band legen konnte? Es war zwar nur ein kleines Ereignis und das mag uns auch so ein bisschen zum Lächeln bringen, aber mich hat das nachhaltig berührt. Das Smartphone mit seinen unterschiedlichsten Funktionen hätte dafür gesorgt, dass ich abtauche in Chats oder in meinen Mail-Account, ins Internet. Und da ist dann für Gegenwart, also für das, was sich um mich herum ereignet, kein Platz. Das blende ich aus. Der amerikanische Fotograf Eric Pickersgill hat Menschen fotografiert, die irgendwo sitzen und in ihre Smartphones schauen. Zu Hause im Bett, mit Freunden im Café, in der U-Bahn und so weiter. Und anschließend hat er die Bilder bearbeitet und die Smartphones herausretuschiert. Entstanden sind Bilder von Menschen mit leeren Blicken, die abwesend wirken, obwohl sie in Gemeinschaft sind. Und wir Also ich habe es mir nicht nehmen lassen, euch die mal mitzubringen, jedenfalls eine kleine Auswahl davon. Irgendwie klappt das nicht. Vielleicht machst du einfach mal weiter. Also hier sehen wir die Kids auf dem Sofa. Ne? Also früher haben die vielleicht Quartett gespielt miteinander. Heute hat jeder ein Smartphone oder ein Tablet bei sich. Und ja, das kommt schon mal vor. Und dann hat eben Pickersgill dieses rausretuschiert und da ist dieses Bild entstanden. Und das nächste sehen wir auch noch. Ja, die beiden Männer unterhalten sich eben nicht und ruhig weiter. Ah ja, da ist das Paar just married. Naja, was sollte man auch sonst tun, nicht wahr? Und man überprüft, ob es neue Nachrichten gibt und ist in sich gekehrt. Und das nächste noch, ja, so kann das eben dann auch mal aussehen. Vielen Dank. Wir kultivieren in unserer Gesellschaft Abwesenheit. Wir möchten gerne woanders sein, überall nur nicht gerade da, wo wir sind. Geistliches Leben, und deshalb ist es auch ein Thema für unseren Gottesdienst, für die Predigt heute Morgen. Geistliches Leben, das Leben in der Nachfolge von Jesus und in der Beziehung zum Vater im Himmel, ist genau das Gegenteil. Das Gegenteil vom Leben in Abwesenheit. Geistlich Leben heißt, in einer erfüllten Gegenwart leben. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Diesseits und dem Jenseits ist das Leben in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Im Jenseits, also wenn wir gestorben sind, gibt es keine Vergangenheit mehr und auch keine Zukunft. Es gibt nur noch Gegenwart, erfüllte Gegenwart. Weil Gott, den wir Vater nennen, immer der Gegenwärtige ist. Vergangenheit und Zukunft zeugen Sorgen. Ich plage mich mit dem herum, was ich gestern erlebt habe. Werde damit nicht fertig. Es hält mich gefangen und eigentlich wird es von Tag zu Tag schlimmer. In der Begleitung von hochaltrigen Menschen habe ich erlebt, wie präsent Kränkungen und Verletzungen sein können, die 60 oder 70 oder 80 Jahre zurückliegen. Und das Zukünftige? Unsere Welt ist bis oben hin gefüllt von Sorgen um die Zukunft. Im ganz persönlichen Bereich, aber auch bezüglich der ganzen Welt, der Schöpfung, des Klimas. Die Angst vor dem Morgen hat uns gepackt und lässt uns nicht mehr los. In der Gegenwart Gottes spielen diese Dinge keine Rolle, weder das Vergangene noch das Zukünftige. Bei ihm gibt es nur das Jetzt. Ich habe es häufig erlebt und auch bei mir selbst, dass bei Menschen, die erfahren, dass sie vermutlich nicht mehr lange zu leben haben, das Vergangene und das zukünftige Weltliche in den Hintergrund tritt. Es entwickelt sich viel stärker ein Leben im Augenblick. Und es ist die Vorbereitung auf das, was kommt, das Leben in der Ewigkeit, die nur noch aus dem Jetzt besteht. Paulus, der Apostel, hat mehrere Briefe in die griechische Hafenstadt Korinth geschrieben. Und zwei davon sind uns überliefert. In dem späteren Brief finden wir dieses zentrale Wort. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Leben in der Nachfolge von Jesus Christus, Leben als Kind Gottes, geistliches Leben ist Leben in der Gegenwart, im Jetzt. Und das Leben im Jetzt ist die Einladung, das Leben jetzt anzunehmen, und zwar genau so, wie es ist. Nicht, wie wir es uns wünschten oder wie wir gehofft hätten, dass es hätte sein sollen. Jesus sagt in seiner Bergpredigt im Zusammenhang mit dem Sich-Sorgen, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Und dieses Bild übertragen gilt nicht nur für den Mammon, den Jesus direkt anspricht. Es wird deutlich in dem, was er danach sagt, wir können nicht gleichzeitig der Vergangenheit dienen und der Gegenwart. Und wir können nicht gleichzeitig der Zukunft dienen und der Gegenwart. Sie bleiben sich immer Gegenpole, Konkurrenten. Und deswegen sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also Reich Gottes und seine Gerechtigkeit stehen hier für das Gegenwärtige. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, so Jesus weiter, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was für eine Weisheit, eine göttliche Weisheit. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nicht gestern und auch nicht morgen, jetzt. Paulus macht damit deutlich, nur das Jetzt besitzt die Qualität, die uns mit Gott in Verbindung bringt, die uns zur Quelle des Lebens führt, die uns zur Ruhe bringt. Mein Freund, der Prior des evangelischen Klosters, sagte in seinem Interview mit der christlichen Zeitschrift zum Schluss, ja, das Kloster hat keine Zukunft. Es ist mit Gott erfüllte Gegenwart. Und darin will der Mönch auch in ferner Zukunft leben. Von der Sichtweise des Mönches aus erfüllt er seine Zukunftspläne dann, wenn er jetzt in der Gegenwart Gottes lebt. Er will ja nichts Äußeres tun, sondern nur das innere Ziel, ganz in der Gegenwart dessen zu leben, den er liebt. Wenn ihm dies zum Sein geworden ist, dann sorgt er sich nicht mehr für morgen, denn das Morgige wird für das Seine sorgen. Die Zukunft kann ihm nicht mehr bringen, als er jetzt schon alles in Gott hat. Er erkennt, dass er und seine Wirklichkeit ganz Wille Gottes sind und sich nach Gottes Ratschluss entfalten. Er hat keine Zukunft, er hat nur Gegenwart.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.